Ich gucke mal, dass die Technik ordentlich arbeitet. Nehme ich dich dafür rüber? Ich glaube, ich nehme dich dafür rüber. Damit ich die Technik im Blick behalten kann. So. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü Moment, wie haben wir das nochmal gemacht? Ich hab mit Fingern angezählt, glaube ich, ne? Also,
Ja, diesmal bin's nicht ich.
3, 2, 1 und dann.
Enigma.
Oh nee, scheiße.
Wow.
Das war richtig schlecht, Entschuldigung.
Das war nicht existent, möchte ich sagen.
Enigma.
Enigma.
Nee.
Ja, aber ich war auch zu spät dran. Naja, gut, dann ist es so. Naja, mir gegenüber sitzt die nicht ganz fitte Chrissy.
Mir gegenüber sitzt die wunderbare Yoga-Lehrerin Cori.
Aber sie hält tapfer durch, um auch heute wieder eine Podcast-Folge veröffentlichen zu können.
Nur für euch. Yeah. Wie viele Folgen haben wir jetzt noch vor uns?
Also wenigstens noch eine. Ich bin ambitioniert und sage zwei.
Also, dass wir
Exklusive dieser.
Anfang Juni die letzte Folge haben.
Ja, und dann gehen wir jetzt mit großen Schritten nähern wir uns dem Staffelfinale.
Du-dum-dum.
Wir sind übrigens der Podcast, der sich mit True Crime, urbanen Legenden, Märchen, legendären historischen Figuren und sonstigem, was uns so interessiert, auseinandersetzt. Wenn
Wir
man zum
sind
Beispiel mal an die Osterbräuche-Folge denkt, auch über sowas reden wir.
einfach großartig.
Ja, weil wir uns einfach auf nichts einigen können.
Ja.
Wozu eine Nische bedienen, wenn man viele gleichzeitig?
Eben. Dann ist auch für jeden was dabei. Wir sind eine Wundertüte und gleichzeitig ein Selbstbedienungsbuffet.
Genau. Wo sich jeder das raussuchen kann, was er gerne möchte.
Ah, shit. Jetzt fällt mir gerade ein. Mal sehen, ob ich das so hinkriege. Du hattest einen Request letztes Mal.
I did.
Ich hab natürlich die ganze Zeit gewusst, dass ich das machen soll. Das nicht ein einziges Mal vergessen. Ich habe Tag und Nacht recherchiert.
Also, auf den du dann reagierst.
Auf den ich dann reagiere. Wir haben 116 Episoden bisher veröffentlicht, was ich an sich schon ein
Very proud, very proud.
großartiges Ding finde. Oh, scheiße. Kackwörter. Eine Leistung, so heißt sie. Ups, nicht zu laut
Du hängst
reden.
wahrscheinlich am Achievement fest, ne?
Feat, wollte ich sagen. A great
Ah, ja,
feat.
gut. Quest und Feed kann man ja auch durchaus nutzen.
Ja. Ja, also war großartig. 116. Die Folge mit den meistgehörten ist noch immer der Sandman. Mittlerweile mit
Absurd.
389.
Absurd.
Witzig. Danach hast du ein Guess?
Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es in meiner Wunschvorstellung das unfassbare Phantom oder Flinningen Island.
Nee, es ist der Pink Panther.
Nicht mehr Twilight.
Ne, Pink Panther. Und danach auf Platz 3 ist der Krampus.
Oh, der alte oder der neue?
Der alte, unsere allererste Folge. Ich denke mal, dass Leute unsere Folge oder eine unserer neueren Folgen halt über einen Feed bekommt und dann halt guckt bei der ersten Folge oder reinhört und dann feststellt, was ist das denn? Und dann nicht weiterhört. Und erst auf Platz 4 sind die Vampire.
Oh, die sind ganz schön abgeschlagen, ne?
Ja.
Dafür, dass sie sich so lange am Platz 1 gehalten haben.
Und danach dann ist Prison Break.
Auch eine schöne Folge.
Ja, also deswegen, das sind unsere meistgehörten Folgen, nicht wenige mittlerweile, finde ich, die über 100 Zuhörer hatten. Insgesamt seit Freigabe wurden wir 14.793 Mal wenigstens angehört, also angespielt.
Was ist die Definition für angespielt? Wenigstens 3 Minuten?
Ich glaube, so die ersten paar Minuten, dass die gehört wurden.
Ja, okay.
Also fast 15.000 Mal wurden wir angeklickt.
Welche Top 3 Länder?
Top 3 Länder sind, wir sind international und weltweit vertreten. Das erste ist natürlich Deutschland mit über 10.000.
Nachvollziehbar.
Dann auf Platz 2 die Vereinigten Staaten mit fast 2.000 und auf Platz 3 Österreich.
Oh,
Aber
Grüezi und hallo. Oh ne, das sind die Schweizer, schade.
schade, schön wär's gewesen.
Gleich ein bisschen daneben gelegen. Naja, gut.
Aber es sind insgesamt 96 Länder, in denen wir gehört wurden.
Krass, krass.
Ja, da sind solche Sachen wie Albanien, Tschechien, Lettland, Philippinen, Peru, Saudi-Arabien, Bulgarien, Portugal, Türkei, Litauen, Ägypten, Kuwait, Hongkong, Kroatien, Aserbaidschan, Irak, Argentinien, Neuseeland, Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate, Moldau, Israel, Norwegen, Griechenland, Iran, Bolivien, Finnland, Schweden, Irland, Niederlande. Soll ich sie alle vorlesen?
Nee, welches Land ist denn für dich das Absurdeste?
Das Absurdeste? Moment, lass mich mal gucken.
Also wo du wirklich nicht damit gerechnet hättest, dass da einer über unseren Podcast stolpert.
Ich würde sagen, Mosambik. Finde ich weird. Also so, weil ich auch selber sogar kaum Verbindung zu Afrika habe, dass ein Land in Afrika uns angeklickt hat und das sind mehrere, Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, Nigeria, Südafrika, wie gesagt. Und eigentlich auch so alles, was Richtung Osten geht, denke ich mir so, sind wir, gibt es da eine Zielgruppe für uns?
Ja, weiß ich nicht, aber ich finde das schon echt absurd, dass wir also 2000 Mal in den USA gehört worden sind, weil das also, welche deutsche Community hat uns denn da entdeckt?
Ja, das ist doch schön. Und wir haben also die nordamerikanische, südamerikanische Kontinente, die haben wir fast voll. Da sind kaum noch welche, die uns nicht angeklickt haben.
Krass.
Ja.
Weißt du, was ich total witzig finden würde? Na? Wenn wir mal, ohne es zu wissen, als Format in irgendeinem Schulbuch oder so vorkommen würden, mit dem man halt Deutsch lernt.
Das
fände ich
ziemlich gut, ja.
Ich fand das damals, als ich drüben war, als Mittelsprachler. Mittelalter. Meine Güte, Wochen sind lang. Puh.
Es war eine lange Woche.
Abends aufnehmen ist auch eine Herausforderung gerade. Ja. Also, ich fand das total absurd, als ich damals Fremdsprachenassistentin in Oxford war, dass die Deutsch gelernt haben mit einem Peter Fox-Lied.
Oh ja, stimmt.
Und ja, also.
Ich kann mir vorstellen, also ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Höraufgabe sind für irgendwas.
Ja,
weißt
sowas.
Du? So genau. Irgendwie, dass es ein Transkript von irgendeiner Folge oder von einem Ausschnitt aus einer unserer Folgen gibt. Und dass die Schüler eine Höraufgabe zu uns lösen müssen. Das finde ich sehr amüsant.
Ja, so stelle ich mir das vor.
Ich fände es cool. Ich fände es cool, wenn Leute uns hören würden. Weil sie es müssen.
Ich würde doch.
Keine andere Wahl.
Und nicht, weil sie es wollen.
Nee, Freiwilligkeit ist auch echt überbewertet. Ja.
Gut, du hast ja jetzt auch hier nicht so viel Freiwilligkeit in der Wahl des Themas, weil du weißt es ja erneut nicht und ich habe entschieden.
Aber das ist immer wieder ein Genuss, kann man ja sagen.
Oh,
ja,
guck mal, da wird mir ganz warm.
Du, das machen die Schmerztabletten. Ich bin ein bisschen dusselig im Kopf.
Die Seite von dir gefällt mir aber auch ganz gut. Die habe ich nicht so häufig.
Ja, soll ich öfter Schmerztabletten einwerfen?
Ja, dann muss ich, vielleicht ist es auch das Fieberdelirium, das aus dir spricht.
Ich denke mir morgen so, Moment mal, haben wir gestern eine Folge aufgenommen oder habe ich das nur geträumt?
Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch ein Update zur Titanic gebe oder nicht. Aber eigentlich hätte ich Lust drauf.
Ja, mach doch, ist doch unser Podcast. Wir können machen, was wir wollen.
Ja, stimmt schon, ne? Ich dachte, ich halte mir das noch offen, aber es ist ja eigentlich Quatsch, ich weiß es ja jetzt. Also, es gibt ja Neuigkeiten zur Titanic, wo wir ja dieses Jahr mit Titanic gestartet sind. Und zwar hat man sich jetzt die Mühe gemacht, endlich mal quasi den ersten richtigen 3D-Scan von dem Schiffswrack zu machen. Weil bisher gibt's ja immer nur so kryptische Aufnahmen, wie unter anderem das, was man ja in dem Film Titanic von James Cameron zu sehen bekommt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man mal geguckt hat, also der erste Teil des Wracks, das ist ja so auseinandergebrochen, wer sich noch dran erinnert, wie wir es erzählt haben, wenn nicht, darf die Folge gerne nochmal hören, ist ja noch verhältnismäßig gut intakt, weil das ja mit der Spitze vorne aufgeschlagen ist und dann so nach hinten, war ja in dem Film recht akkurat dargestellt, wie ja, genau. Die ja auf dem Grund auf dem Grund aufgeschlagen sind, so rum. Und der zweite Teil, der ist ja ziemlich zerfleddert und dem geht es auch in Anführungsstrichen nicht mehr so gut. Also das ist ja der wirklich auch groß in Mitleidenschaft gezogen ist oder wurde unten auf dem Seeboden. Und der Scan hat jetzt total gefördert, dass die großen Turbinen, die da benutzt wurden, waren vier große Heizkessel, die da bedient worden sind, um den Strom aufrechtzuerhalten. Die hat man jetzt tatsächlich relativ gut erhalten auch. In diesem 3D-Scan gesehen und die sind aber so quasi, also sie sind dann noch gut erhalten, aber trotzdem deformiert, dass man darauf schließen kann, dass die, als die Titanic unterging, tatsächlich noch am Laufen waren.
Oh, ja.
Weil ganz viele Überlebende haben ja sehr lange berichtet, dass der Strom noch ganz, ganz lange auf der Titanic war und dass sie noch relativ lange geleuchtet hat. Und es ist tatsächlich so, dass die, ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt da? Der berufliche Fachbegriff für die Heizleute, die den Kessel bedient haben und die Kohle da reingeschaufelt haben.
Gute Frage.
Da gibt's doch einen Begriff für.
Warte mal, da fragen wir mal Google.
Ich habe gerade sowas wie Kesselflicker, aber das ist ja Quatsch. Das sind ja die Leute, die Kessel kahl gemacht haben.
Vielleicht einfach Kohlearbeiter.
Nee.
Heizer oder Kohlentrimmer.
Na gut, die Heizer, da kann ich noch mit leben.
Ja.
Also, die Heizer, nachdem die Schotten dicht waren, haben relativ schnell erkannt, dass das mit Rettung eh nichts wird und haben sich dann im Prinzip aktiv dazu entschieden, anstatt die Flinte ins Korn zu werfen, bis zur letzten Minute, die sie konnten, Kohle reinzuschaufeln in die Heizkessel, damit möglichst lange Licht auf der Titanic ist, damit möglichst viele Leute in die Rettungsboote kommen können und das gut koordiniert werden kann.
Top, das sehe ich auch so.
Und B, damit die Titanic schnell gesehen werden kann.
Ja.
Und das muss ich sagen, das finde ich, abgesehen davon, dass sie natürlich auch irgendwie hätten voll verzweifeln können jetzt mit ihrem Schicksal, weil sie wissen, dass sie hier jetzt demnächst ertrinken werden, irgendwie auch schön, dass sie sich aber dazu entschlossen haben, dann doch noch einen Beitrag zu leisten, um dann möglichst anderen Menschen eine Rettung zu ermöglichen.
Und wir wissen ja aus der Titanic-Folge, sie wurde ja gesehen aus der Ferne, worüber ich immer noch nicht hinwegkomme.
Ja, es ist weird. Man muss aber dazu sagen, auch das haben ja mittlerweile mathematische Berechnung nachgewiesen, dass wenn die weitergefahren wäre, die wäre so oder so mit einem Eisberg kollidiert in dieser Nacht, weil da einfach zu viel los war.
Ja.
Und das find ich allerdings fast ein bisschen tragisch, wenn die den Eisberg frontal gerammt hätten, wäre nichts passiert.
Ja, weil das ist ja genau der Punkt, das machen die aber in dem Film ja auch deutlich. Dadurch, dass sie seitlich da lang geschrappt sind, sind zu viele von den Schotten betroffen gewesen. Hätten sie frontal, dann wäre nur die vorderste und vielleicht noch die zweite, aber die waren nicht ausgerichtet darauf, so viele zu viel Schaden anzunehmen, sodass das Wasser immer über die Schotten drüber konnte. Und dann irgendwann war das so eine Kettenreaktion.
Weil der Schlitz war ja im Prinzip zu lang. Waren die Löcher, das ist ja tatsächlich ein bisschen überdramatisiert im Film. Die waren nämlich gar nicht so groß. Wir reden hier sowas wie von 9, 10, 11, 12 Löchern, die so DIN A4-Format hatten.
Ja, aber das reicht ja schon, damit da Wasser reinkommt.
Genau, auf die Länge halt. Ne?
Ja, genau. Und da wie gesagt, es waren zu viele Kammern betroffen, weil ich weiß gar nicht, drei Kammern hätte es überlebt. Und dann ist aber dadurch, dass der Schlitz so lang war, sind viel zu viele Kammern betroffen geworden. Und dann wurde es oben runtergedruckt und die Schotten gingen nur bis zu einer bestimmten Höhe. Und dann ist das Wasser da drüber geschwappt und hat die nächste Kammer eingenommen und nächste Kammer eingenommen und nächste Kammer eingenommen.
Genau, und tatsächlich ist der Strom jetzt, also davon mal abgesehen, dass dieser Film ja wirklich Fiktion ist, ist er historisch gesehen ziemlich akkurat.
War das nicht auch, einer der ersten, der auch dieses Auseinanderbrechen dargestellt hat?
Genau, das haben nämlich ganz viele lange angezweifelt.
Genau.
Bis man dann tatsächlich auf diesen Seeerkundungen, weil man es ja lange nicht wusste, die beiden Wracks gefunden haben. Ja. Dann hat man ja noch drüber spekuliert, ob die vielleicht auf dem Weg nach unten auseinandergerissen worden sein könnten. Das ergab aber so wenig Sinn. Und in dem Film wird ja auch dargestellt, dass das Licht ja tatsächlich auch erst ausgeht. Das beschreiben die ja auch recht plastisch. Als es auseinanderbricht, dann saugt sich ja das hintere Teil so voll und schwimmt ja dann noch kurz wie ein Korken und dann säuft es ja auch völlig ab.
Ja, genau.
Genau, und das war ja der Moment im Prinzip, wo diese Heizkessel exposed sind zu Wasser. Und das war dann der Moment, wo dann natürlich auch nichts mehr ging. Aber tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt haben die Heizer noch dafür gesorgt, dass möglichst lange der Strom und das Licht geht.
Beeindruckend.
Ja, schon. Fand ich auch. Und ich finde es auch immer noch krass, dass Leute daran auch immer noch forschen. Also.
Ja, es gibt da so ein paar Leute, die wirklich tiefgründig davon fast besessen sind, da noch das rauszufinden. Und das war ja jetzt am Anfang des Jahres, oder wann war das, wo dieser 3D oder dieser neue Scan, und das sind ja hunderte von tausenden von Bildern, die da zusammengefügt wurden. Und war ja jetzt auch ganz große News in der Titanic-Community, dass die berühmte Reling jetzt auseinanderfällt, so langsam, dass die ihr Ende nimmt, die berühmte Reling, an der Rose und Jack stehen. Kate und Leo. Jack, ich fliege. Auch so eine Phrase, ne? Also wenn du mal drüber nachdenkst, in Medien und so weiter, ne, wie viel von unserer Sprache durch Medien beeinflusst ist, ne? Immer grundsätzlich, wenn man irgendwo steht, ist es fast zwanghaft, dass man die Arme ausstreckt und sagt, Jack, ich fliege.
Ja, oder ne, ich fliege auf jeden Fall irgendwie so, ne? Obwohl ich eigentlich muss mir das Jack eigentlich auch noch einmal noch nachsetzen, ohne das ist für mich auch nicht. Komplett.
Ja, und das ist so kurios. Also es gibt so manche Sätze, die haut man so raus. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Bueller's Day Off. Das ist mit dem ich weiß gar nicht mehr, egal, auf jeden Fall ist das aus den 80er Jahren so ein Film, wo ein junger Mann, der ein bisschen rebellisch drauf ist, die Schule schwänzt und nicht geschnappt werden soll, und dann hat er einen ganz fantastischen Tag. Und dann sitzt er im Klassenraum, ist dann der Lehrer, der strenge Lehrer, und der macht dann eine Anwesenheitskontrolle, und dann sagt er, Beulah, anyone? Und das sage ich jedes Mal, wenn ich eine Frage stelle im Unterricht und keiner sich meldet. Wenn eine absolute Stille herrscht und so eine unangenehme Stille, dann sage ich jedes Mal, Beulah, anyone? Keiner der Schüler weiß, was ich damit meine. Aber für mich ist es ein Bedürfnis, das in dem Moment zu sagen. Hast du auch solche Phrasen?
Weniger, aber ich neige total doll dazu, so Wortfetzen in Songtexte einzubauen.
Okay.
Ich hatte das jetzt neulich in meiner Klasse tatsächlich. Da sagt einer dann irgendwie so, naja gut, halt irgendwie. Und dann meinte, und dann hatte ich in meinem Kopf schon so, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja. Und dann so, nee, das kannst du jetzt nicht bringen. Und just in dem Moment ein anderer Schüler, irgendwie, irgendwo. und ich dann so, danke, ich hatte es auch gerade im Kopf.
Ja, wenn so einzelne Worte, der irgendwelche Song-Lyrics dann triggern, ne?
Ja, genau. Das ist bei mir ganz häufig. Ja, das habe ich ganz doll.
Kann ich verstehen, ja.
Nun gut, also das ist das kleine Update. Die Heizer haben ähnlich wie die Funker auf der Titanic einen heroischen Job geleistet. Nun gut. So, also historisch geht's auch hier jetzt in dieser Folge weiter. Mhm. Ich habe dir was aus Melbourne mitgebracht. So ein bisschen anschließend auch tatsächlich an starke Frauenfiguren, die wir jetzt ja in unserer letzten Folge hatten. Und da wollte ich dich mal fragen,
Oh der.
Ob du weißt, was es bedeutet, wenn man sagt, ich gehe zum Lollyshop.
Nein, noch nie gehört.
Cool, ich nämlich auch nicht.
Okay.
Puh. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Führung gemacht habe. Und dann ist es tatsächlich auch ein Zuhörerwunsch, diese Folge.
Oh.
Und zwar von unserer lieben Kollegin.
Ah, sweet. Mit der du da warst.
Nee, nicht mit der, nee, mit der nicht. Die ein Jahr später da war.
Ah.
Und die uns im Gegensatz zu allen anderen ja theoretisch immer noch sehr regelmäßig hört.
Einen ganz lieben Gruß an sie und Familie.
Genau. Und zwar geht es so ein bisschen um einen sehr bekannten Distrikt in Melbourne und darum, wie der von Frauen gemanagt wurde.
Okay.
Also, Going to the Lolly Shop war, da muss ich, guck mal, Referenz zum Song, da muss ich jetzt übrigens immer an 50 Cent denken. I'm going to the candy shop.
Oh, das ist aber was anderes, ne?
Ja, nee, in dem Fall nicht.
Nee, ist das ein Rotlichtmilieu?
Ja, genau, das war tatsächlich früher ein Kennwort aus Australien, zu sagen, ja, ich gehe jetzt hier entweder in die Spielhalle oder in den Puff.
Ah, ja, okay, dann ist das ja, dann passt das ja doch zusammen.
Genau, also diese Referenz mit I'm going to the candy shop ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, weil die damals natürlich im Geheimen operiert haben und vorne die Fronten aussahen wie Süßigkeitenläden.
Oh, ist das nicht gefährlich? Also wenn irgendjemand richtig Bock auf Süßigkeiten hat?
Ja, dann, auf Süßigkeiten hat, ne?
Ja, also wirklich echte Süßigkeiten. Genau. Dann geht er da rein und sagt so, sorry.
Ja, ist aber die Frage, ob sie sich daran aufhalten würden. Also das Stadtviertel, das ich meine, ist das sogenannte Little Lawn. Stadtviertel in Melbourne, das tatsächlich super zentral war. Also wir waren ja damals auch in Melbourne, wir haben ja auch eine ähnliche Tour gemacht und wir waren auch sehr, sehr zentral, und das ist wirklich, war wirklich im Prinzip in der Innenstadt ein riesen Rotlichtviertel.
Okay.
So. Und hat sich aber auch so ein bisschen dazu entwickelt, weil die Gesellschaft sich so, also sagen wir mal so, die Australier waren eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr liberalen Sexarbeitern gegenüber.
Ja.
Und dann kam aber die Expo 1880.
Okay.
Und da sollte die Stadt aufgeräumt werden.
Ach, du ahnst es nicht. Okay.
Und da waren die dann nicht mehr ganz so liberal, was das Ganze anging. Und haben sich dann gedacht so, naja gut, wir möchten wenigstens, dass ein paar Stadtteile aus Melbourne repräsentativ aussehen. Also haben sie die Sexarbeiter im Prinzip alle so ein bisschen vertrieben und in dieses Little Lawn Viertel gedrückt, weil das schon etabliert war und bekannt dafür, dass da besonders viele Bordelle waren.
Ah, okay.
Denn es gab da eine sehr, sehr geschäftstüchtige Frau des Namens Caroline Hutchins, auch bekannt als Madame Brussels.
Ah.
Weil sie nämlich mit ihrem Mann aus Belgien emigriert ist, und zwar 1871 hat sie ihn geheiratet. Dann sind die nach Australien ausgewandert zusammen. Dort hat ihr Mann versucht, verschiedene Arbeitsstätten anzunehmen. Das ist ihm auch gelungen, aber irgendwann so weit, dass er ins Outback versetzt wurde. Das war dann schon 2 Jahre später. Und im Prinzip waren sie 3 Jahre, nachdem sie geheiratet haben, auch schon wieder offiziell getrennt.
Oh, whoops.
Und dann saß sie letztes Jahr aber in Australien, war da irgendwie bei ihrem Schwager untergekommen und dachte sich so, gut, jetzt ist der Schwager bankrott gegangen. Dachte sie sich weiter so, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich keinen. Also jetzt habe ich mich hier von meinem Mann getrennt. Meine Familie kann mich irgendwie auch nicht aushalten. Jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass ich selber Geld verdiene.
Mhm. Und wie schafft man das?
Indem man erstmal ein Boardinghouse eröffnet. Mhm. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen die Vorstufe vom Hotel damals gewesen. Nur man konnte da ja einfach Betten und Mahlzeiten sich also einmieten und kaufen. Das musste man nicht, aber konnte man. Und da hat sie relativ schnell erkannt, dass man das doch vielleicht erweitern könnte. Und nachdem das verhältnismäßig erfolgreich war, dieses Boardinghouse, hat sie sich einfach geschlossen, na gut, machen wir das hier und nebenan eröffne ich ein Bordell.
Weil das auch immer Geld bringt.
Genau. Und was ich ganz witzig finde, in Anführungsstrichen, ist, dass es ja damals schwierig möglich war, für eine Frau gut ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen.
Ja.
Das war aber von ihr geführt tatsächlich ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell. Und im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist es klassisch eigentlich so, dass Bordelle in Australien von Frauen geführt werden.
Ist das gut?
Ja, ist halt so die Frage, ne? Aber es ist halt zumindest für mich persönlich nicht so dieses Anrüchige von wegen, der Mann hat die in die Sexarbeit getrieben.
Ja, der Zuhälter,
weißt du?
Ne?
Für mich wirkt es immer ein bisschen freiwilliger.
Diese Zuhältergeschichte.
Ja, genau. Ja? Die gibt es halt. Also gab es da nicht.
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil auch manchmal so dieses, wenn eine Frau die Frauenärztin ist bei anderen Frauen, dass die dann manchmal mehr oder weniger so eher drauf sind, von wegen so, ne, ich kenne das Problem, stell dich nicht so an.
Ja.
Weißt du, also dass sie vielleicht, weil sie sich beweisen müssen oder weil sie irgendwie eine besondere Rolle haben, dass sie da ein bisschen härter mit umgehen, dass sie so ein Bordell führen. Das weiß ich halt nicht. Also es ist jetzt nur eine reine Vermutung, aber bei Männern ist das ja manchmal so, dass die sich halt nicht reinfühlen können in sowas und dementsprechend gegebenenfalls noch ein bisschen nachsichtiger sind an manchen Stellen. Müssen sie auch nicht alle sein. Das ist jetzt auch eine Übergeneralisierung, ne?
Ja, das ist ja bei mir auch am und natürlich auch total Vorurteilhaft belastet, das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Das ist mir durchaus bewusst. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass dieser Freiwilligkeitscharakter da mehr bedient wird, wenn eine Madam das Bordell leitet.
Weil, ja, kann ja auch sein, dass es sowohl als auch gibt.
Ja, na, genau.
Also, dass in so einem Bordell jemand ist, die absolut finanziell abhängig ist und jemand, die sagt von wegen, das ist die Arbeit, die ich mir gut vorstellen kann. Ich will gerne Sexworker sein.
Ja.
Gibt's ja alles.
Ja, und es war auch so, im Prinzip war es auch ein bisschen so ein Franchise-Modell, weil sie Verschiedenes gemacht hat. Sie hat halt dieses Boardinghouse gehabt. Dann hat sie, weil sie sehr, sehr schnell sehr, sehr erfolgreich war, was für die damalige Zeit ja auch echt ungewöhnlich war. Also sie war auch für 1870 eine sehr, sehr einflussreiche Frau in Melbourne. Genau, hatte sie so verschiedene kleine Häuschen, die auch quasi so gemietet werden konnten. Und dann durfte da die Frau halt machen, was sie wollte, solange sie halt die Miete bezahlt hat.
Ja.
Zeitgleich hat sie aber auch einen sogenannten Gentleman's Club mit allen Extras geführt, der von der gesellschaftlichen Elite in Melbourne sehr, sehr, sehr gut besucht war.
Okay.
Was dazu führte, weil, ich habe ja schon erzählt, und die historische Entwicklung werde ich natürlich auch nochmal ein bisschen näher darstellen, ist ja irgendwann recht schwierig wurde, aber mit denen war sie dann irgendwann so gut, dass da auch betuchte Anwälte gesagt haben, naja gut, also jetzt bist du angeklagt, ich übernehme jetzt deine Verteidigung.
Oh, nice.
Genau, weil sie tatsächlich so hoch angesehen war und das eigenständige Gebäude, was sie hatte, hat sie später auch als Villa bezeichnet und als also in Ehren tatsächlich auch für ihren Ehemann, weil die sich im Guten getrennt haben. Also die waren auch ihr ganzes Leben lang freundschaftlich verbunden, haben nur festgestellt, es hat nichts mit uns, deswegen gehen wir jetzt getrennte Wege.
Na, es ist gesünder als alles andere.
Genau, und sie hatte dann so mehrere Anwesen quasi zu einem großen Haus verbunden. Also, damalige Zeit, ordentlich Kohle dahinter. Und
Würde mich jetzt interessieren, wie ein Zuhörer das gehört hat von dieses, ne?
Mit dem Geld, ne?
Ja, aber du hast es
Money,
ja
Money, Money. Genau, also in ihrem Anwesen war das so, dass sie im Prinzip 3 Häuser nebeneinander gekauft hat. die sie zu einem großen Haus verbunden hat. Und in einem Teil war halt dieser Gentleman's Club, in einem Teil hat sie residiert. Und genau, dieser Gentleman's Club hat natürlich auch alle Extras.
Nice.
Die man sich so vorstellen kann. Im Bezug auf Little Lon war aber Madame Brussels gar nicht das einzige Bordell, das es gab, weil die schon, die hatte High-End-Kunden im Visier, ne?
Ja, mit der Kohle,
deswegen
die Leute.
Ja auch, genau, deswegen ja auch die gesamte gesellschaftliche Elite. Und gegenwärtig ist es so, weil das ja so mitten im City Center ist, natürlich hat Melbourne irgendwie ein Interesse, dieses Gelände zu entwickeln in modern. Zeitgleich aber natürlich auch irgendwie ein Interesse daran, mal rauszufinden, was dann da historisch alles gelaufen ist. Und abgesehen davon, dass es nur Bordelle gab, gab es auch sehr, sehr viele andere historische Ereignisse, weil das so ein bisschen auch das Auffangbecken war für Immigranten, wenn sie angekommen sind. Und es gab ja immer so Immigrationswellen, ne, von Iren, dann von Chinesen. Und es ist tatsächlich auch so, dass viele der Chinesen sich da Businesses aufgebaut haben, die dann anderen Immigranten wiederum Arbeit geboten haben. Und so hat sich das dann so ein bisschen weitergezogen, dass sie sich so ein bisschen gegenseitig auch gestützt haben, weswegen die da schon eine ganz gute Community waren in ihrem Little Lon. Und jetzt hat man tatsächlich auch noch gar nicht so lange her, ist so eine Handvoll Jahre, auch noch Bordelle entdeckt, von denen man gar nicht wusste, dass es Bordelle sind.
Oh, okay. Weil sie dachten, das sind Süßigkeitenläden.
Genau, ja, also das war tatsächlich so, genau, entweder die Süßigkeitenläden, unter denen die versteckt waren, oder weil das so wirkte wie unscheinbare Hausfrauen. Also das waren halt einfach wirklich Frauen, die Familie hatten, aber keine Männer mehr, weil die verstorben waren. Oder dem gefährlichsten Gefichtszeug in Australien zugrunde gegangen sind. Dann war das tatsächlich so, dass die einen Bordell jetzt entdeckt haben, nur aufgrund der Tatsache, dass die im Garten Abfälle gefunden haben, die halt dazu passen zu der damaligen Zeit, was halt in Bordellen konsumiert wurde.
Ha.
Absurderweise waren Austern total beliebt.
Ja, die sollen doch aphrodisierend wirken, Austern.
Genau. So, also man hat zuhauf Austernschalen irgendwie gefunden.
Weißt du, woher ich das weiß? Von einer Folge der Nanny. Als sie schon mit Maxwell zusammen ist, da geht's irgendwie darum, dass sie, glaube ich, ob sie ein Kind haben wollen oder so, weiß ich nicht, aber sie dekoriert die Küche mit Austern-Tapete. So, daher weiß ich, dass Austern aphrodisierend wirken sollen.
Übrigens mochte ich das Makeover der Küche immer nicht.
Nee, ich auch nicht.
Nee, ich mochte die erste Küche immer viel lieber als die zweite.
Ja, das ist diese Veränderung, das geht nicht. Du kannst nicht Dinge verändern in einer Sitcom.
Nein.
Eine Sitcom ist dafür da, sich wohlzufühlen und direkt zu Hause anzukommen.
Ja, und das war so ein Staple und dann war die viel zu rosa. Also.
Ja, absolut. Aber das war...
Nee.
Das war die Austern-Geschichte.
Ja.
Gibt es eigentlich einen Grund, warum das...
Stimmt, also, das erinnere ich sogar, wo du das jetzt so erzählst.
So. Gibt es eine Geschichte für den Namen des Viertels?
Ach so, ja, tatsächlich einfach nur, weil das in der Nähe des Stadtviertels Lonsdale war.
Okay.
Und das wurde ganz lange als kleines Lonsdale bezeichnet und dann halt abgekürzt Little Lon.
Okay, alles klar, gut.
Genau, also war aber auch zu der damaligen Zeit wirklich auch als Slum verschrien, ne? Also da hat halt so... Da wollte man eigentlich nicht sein.
Okay.
Genau. Und tatsächlich ist es aber so, dass das er ja nicht noch von der Tour, die ich damals auch gemacht habe, das eine Haus von ihr ist noch so halb erhalten. Also man kann so, das ist so in ein anderes Haus mit integriert worden. Und in der Innenstadt gibt es aber sowohl eine kleine Straße als auch eine Cocktailbar, die nach ihr benannt wird.
Ah, um an ihrer zu gedenken.
Genau, an sie zu erinnern. Das ist völlig richtig. Genau, also zu diesem kleinen Puff, von dem man gar nicht wusste, dass es ein Puff ist, da hat man dann auch sowas wie Champagner und Sektflaschen und Absinth vor allen Dingen auch gefunden.
Ja.
Was alles darauf spricht, dass man, das war halt so die Partyzusammensetzung Drogen der damaligen Zeit, inklusive der Austern, die man halt gerne verzehrt hat.
Gab es da auch irgendwo blauen Elefanten?
In dem Fall nicht. genau, so. Aber tatsächlich ist es so, dass sich so ein bisschen die Geschichten halten, dass die Bordelle selber, die hatten gar nicht so einen Konkurrenzdruck zueinander, weil die sich relativ nischig ganz gut gehalten haben.
Ja.
Also einige haben halt eher so die untere Klasse bedient, die Mittelklasse und dann Madame Brussels da. Die war natürlich High-End und die war auch bekannt. Also das um die kam man gar nicht drum rum.
Und da hat sich auch keiner getraut, das abzusprechen oder so.
Nee. Okay. Die hatte das, also die war da so erfolgreich einfach mit diesem Geschäftsmodell. Das hatte sich so etabliert und auch schon so lange.
Mhm.
Und die hat auch am Ende als diese Exhibition stimmt ja gar nicht. Exhibition?
Die Ausstellung?
Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, weil.
Ausstellung?
Oder ist es Exhibition?
Worum geht's denn?
Na, um die Weltmesse von 1880.
Expo.
Ja, die Expo, genau.
Heißt die nicht einfach...
Sagt man Exhibition im Deutschen oder nicht? Darum geht's in meinem
Nein,
Kopf gerade.
Man sagt doch auch im Deutschen Expo. Sagt man nicht auch
ja,
im Deutschen...
Ja, aber kann man das Wort...
In Hannover war ja auch die Expo und wir haben die doch immer nur Expo genannt.
Ja, das stimmt. Aber das, weil das dann ja der Name war, der sich so etabliert hatte.
Der Weltausstellung, kannst du auf Deutsch sagen.
Na gut, machen wir die Weltausstellung draus. Genau, also okay. Es gab auf jeden Fall diese Weltausstellung und dadurch hatten sich ja, hatte ich ja schon gesagt am Anfang, dass die Sexarbeiter dann ja aus anderen Stadtvierteln nach Little London quasi vertrieben worden sind, beziehungsweise da dann sich aufgenommen gefühlt haben, unter anderem auch Madame Brussels, die denen halt dann einfach Arbeit gegeben hat.
Ja, das ist ja gut.
Genau. Ich hatte ja schon gesagt, dass das ja im Prinzip so milde toleriert wurde in Australien, dieses Geschäft, oder zumindest in Melbourne. Tatsächlich war es aber so, dass die Polizei dennoch manchmal Frauen angeklagt hat, allerdings nicht wegen der Sexarbeit, sondern eher dafür, also die Madams, die diese Häuser halt unterhalten haben, weil sie... Im Englischen sagt man dazu Keeper of Disorderly Houses.
Oh, okay. Warte. Wie heißt das nochmal? Ruhefrieden störend, oder wie war das?
Ja, genau. Also, dass die halt keine ordentliche Haushaltsführung haben.
Genau. Du machst es absichtlich unordentlich bei uns.
Ja, genau. Und die Sexarbeiter wurden oft angeklagt, weil sie, und auch hier der englische Ausdruck für having no visible lawful means of support. Also, dass sie so wirkten, als seien sie arbeitslos. Und was dafür, ich übrigens ganz schön krass finde, dass man dafür angeklagt wird.
Ja, eben, das wollte ich auch gerade sagen. Und dafür wird man angeklagt, dass man sich selbst nicht unterstützen kann. Wessen Schuld mag das wohl sein?
Ja, genau.
Das klingt eher nach einem Systemfehler.
Finde ich auch. Also, da habe ich auch gedacht, also, hä? Also, wie willst du das? Also, das ist ja Quatsch.
Das ist absurd. Das ist aber so klassisch. Ja. Patriarchat.
Ja, so wie man, also, wenn man sich halt überlegt, wie nenne ich das, aber benenne es nicht.
Ja, genau. Wie kriege ich die dran?
Genau, naja, auf jeden Fall mit der Expo hat sich dann tatsächlich in dem Jahrzehnt das Klima in Melbourne etwas verändert, weil auch die katholische Kirche und die Heilsarmee sich stärker der Bereinigung der Stadt angenommen haben.
Mhm.
Und haben dann tatsächlich Madame Brussels mehrfach angeklagt, damit sie ihr Geschäft schließt. Das hat sie beim ersten Mal noch ganz gut überstanden, weil da auch zum Beispiel halt aus ihrem Gentleman's Club Leute waren, die sie dann vertreten haben.
Ja, die würden da darunter
das
ja auch
leiden.
Das
war dann soweit kein Problem. Bei der zweiten Anklage war das schon schwieriger. Da wurde sie tatsächlich auch verurteilt. Allerdings erstmal nur noch zu einer Geldstrafe. Hat sich aber längerfristig, weil diese Anklagen tatsächlich nicht aufhörten, hat sie sich dann doch dazu entschlossen, ihr Geschäft aufzugeben und sich zurückzuziehen. Erstens A, weil sie es konnte, weil sie wirklich auch genug Geld verdient hatte und sich da wirklich auch ein bequemes Leben machen konnte. Und zum anderen aber auch, weil sie halt wirklich gar keinen Bock hatte, weiter da immer sich damit auseinandersetzen zu müssen. Hat sie gesagt, naja gut, okay, bevor das jetzt hier ewig weitergeht, ich habe gar keine Lust auf dieses Spiel, ich kann mich hier zur Ruhe setzen, dann mache ich das jetzt auch.
Ja, okay, und das ist ja auch sinnvoll. Das zeigt wieder, wie klug sie
genau,
ist.
Genau, richtig. So dass sie dann tatsächlich noch bis 1907 die Bordelle betrieben hat, aber dann 1907 den Betrieb ihres letzten Bordells eingestellt hat.
Okay.
Genau. Es gibt aber tatsächlich immer noch in Australien selber Bordelle aus dieser Zeit, die auch immer noch gegenwärtig von Madams geführt werden.
Ja. Die Tradition weiterführen.
Genau. Gibt es übrigens eine ganz witzige Dokumentation, kann man sich mal angucken. Auf YouTube ist nur so ein Clip von so 10 Minuten, wie so eine ältere Frau. Oh, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war. Ich möchte sagen Perth, aber ich weiß es nicht ganz genau. Bei ihrer Frauenärztin saß und dachte so, oh, ich habe so gar keinen Sinn mehr im Leben. Und dann hat ihre Ärztin zu ihr gesagt, ja, dann müssen sie sich den halt suchen. Und dann hat sie in den Kleinanzeigen geguckt in der Tageszeitung und da stand dann da Bordell zu verkaufen. Und dann ist sie da hingeflogen, hat sich das angeguckt und gedacht so, ja, finde ich gut und hat's gekauft.
Ja, super.
Ja, und dann war sie das nächste Mal bei ihrer Ärztin so, und? Wie geht's Ihnen jetzt? Sie sind so, ach, richtig gut. Ich habe mir ein Bordell gekauft.
Ja, siehst du.
So, also ich dachte eigentlich eher, dass sie sowas wie Stricken oder Häkeln anfangen, aber okay.
Aber es ist ja auch nochmal wieder was anderes, wenn du in der Sexarbeit von Bordellen sprichst oder wenn Leute halt am Straßenrand stehen,
ja.
Weil ein Bordell ja nochmal ganz anders aufgebaut sind und egal ob von Mann oder Frau geführt, da ja, so wie ich das verstanden habe, noch eher ein Freiwilligkeitscharakter drin steckt.
Ja, das ist auch so. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Frauen da, man kann da schon auch schon so von so einer Schwesternschaft reden, die haben ja auch aufeinander aufgepasst. Also ja. Das ist natürlich auch mal vorgekommen, dass die da ungewollt schwanger geworden sind und dann Kinder gekriegt haben und dann haben die sich gegenseitig bei den Geburten unterstützt oder wenn halt eine Frau schwer krank geworden ist, dann haben die sich auch gegenseitig da umeinander gekümmert. Die haben da schon noch aufeinander aufgepasst.
Ja, also. Und ich denke auch dir, dass die Madame oder dann der die Person, die das geführt hat, die hat ja auch eine gewisse Art des Schutzes darüber gelegt, weil du bist jetzt quasi Teil von meinen Mädchen oder von meiner Truppe. Muss ja nicht unbedingt nur Frauen gewesen sein. Und dementsprechend beschütze ich dann auch dich, weil du bist Teil von meinem Profit sozusagen.
Ja, ja, genau. Und das, was ich dann doch auch beeindruckend fand, halt für die damalige Zeit, ich meine, das ist ja jetzt auch schon 150 Jahre her, dass vor allen Dingen jetzt die Madame Brussels in der Lage war, dann doch auch so einen gesellschaftlichen Erfolg und so eine Stimmgewalt in der Gesellschaft zu bekommen.
Ja, stimmt. Ich muss immer, wenn wir über Sexarbeit sprechen, muss ich immer wieder feststellen, dass ich da so wenig drüber weiß und so viel geprägt ist durch Stereotype, die ich im Kopf habe. Da muss ich, also denke ich immer so, okay, da solltest du dich mal ein bisschen besser drüber informieren. Weil das ist immer noch so, wird immer noch so als Tabuthema betrachtet und jetzt gerade, wenn wir zum Beispiel bei uns, weißt du, hier auf den Strich gehen und so weiter, das war ja viel, viel präsenter auf jeden Fall, als ich groß geworden bin, als so ein etabliertes Bordell.
Ja, und ich meine, jetzt guck dir das mal an, jetzt als wir jetzt letzte Woche unterwegs waren mit Köln im Moulin Rouge, also das wurde ja auch eher als etabliertes Bordell gesehen und die Frauen, die da gearbeitet haben als Sexarbeiter, denen ging's ja, die, also das war ja, das wollten die ja auch, weil es denen dann durch einfach viel, viel besser ging, weil die ein Dach über dem Kopf hatten, regelmäßig Essen und ein gesichertes Einkommen.
Ja, genau.
Und denen ging's ja auch nicht schlecht, also.
Eben, die haben da Freude, das waren Entertainer.
Deutlich besser. Genau, und deutlich besser, als wenn sie auf der Straße gelebt hätten. Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwann halt jemanden hattest, dessen Interesse du geweckt hast und der dann auch dich quasi als Mistresse geführt hat.
Mätresse.
Wow. Mistress, das hörte sich auch schon falsch an, als es aus meinem Mund rauskam.
Ja, du hast das Englische und das Deutsche einfach nur gemischt, ist ja nicht schlimm.
Ja. Naja, well.
Letzten Endes hast du das System ja mittlerweile auch wieder mit, von wegen mit Sugar Daddies und so weiter. Dass es junge Frauen oder Frauen insgesamt gibt, die auch teilweise einfach nur ihre Gesellschaft verkaufen, ne? Und da gar nichts Anrüchiges bei haben.
Es gibt ja auch mehrere Stufen, also es muss ja auch gar nicht immer im Sex kumulieren. Ja,
und es gibt auch einige, so hatte ich das auf jeden Fall auf Social Media mitbekommen, dass es da Menschen gibt, die sagen von wegen, ich habe halt Spaß am Sex und dann kann ich damit auch noch Geld verdienen.
Naja.
Ist doch geil.
So, genau, also das so ein kleiner Einblick in die Historie Melbournes.
Schön. Und dieses Viertel gibt es immer noch? Oder wird es nur noch benutzt für die Touren und so?
Ja, also das Viertel an sich gibt es immer noch, aber es ist jetzt eher mehr eine Ausgrabungsstätte, wo man versucht, die Historie und die gesellschaftliche Entwicklung nachzuvollziehen. Beziehungsweise es ist auch tatsächlich vieles schon verbaut und abgerissen, ne? Weil es halt so mitten im City Center liegt. Also das ist wirklich sehr begehrt.
Ja, okay, kann ich verstehen.
Als Grundstück.
Na klar, natürlich.
Und dann ist halt immer so das Dilemma, ne, von wegen, wie viel behältst du, wie viel gibst du auf? Und dann ist auch die Frage, wie ist die, überhaupt die Einstellung dazu? In Australien ist es ja immer ganz interessant, die haben ja auch in Sydney dieses Einwanderviertel, da haben die ja auch mal ganz lange drüber diskutiert, ob die das überhaupt so stehen lassen oder ob die das einfach abreißen, weil dadurch, dass es so ein junges Land ist, verbinden die damit nicht so viel und denen ist, weil es im Prinzip sich, also es ist ja noch jünger als die USA, es ist ja, also weil die USA sich unabhängig gemacht haben, wurde ja im Prinzip Australien gegründet, haben die da gar kein Bewusstsein für, was quasi historisch signifikant sein könnte, weil sie so im Jetzt sind und gar nicht so viel Vergangenheit haben.
Ach ja, krass. Alles Verbrecher.
Gut, das ist jetzt vielleicht auch alles ein bisschen doll über den Kamm geschert, aber wenn du das als letztes Statement stehen lassen möchtest, ist das okay für mich.
Nein, das möchte ich nicht so stehen lassen. Ungern.
Gut. Ja, wie gesagt, also ich fand eigentlich, dass ich das nochmal anbot, nur weil wir jetzt ja in der letzten Folge auch einen starken Frauencharakter hatten, dass wir hier auch für die damalige Zeit auch ein starkes Frauenbusiness jetzt mal hatten.
Ja, spannend. Vielen Dank.
Gerne.
Ein buntes Potpourri an Informationen heute.
Gut. Also wir hören uns jetzt auf jeden Fall wieder in 2 Wochen bei
Enigma. Fast. Ganz leicht.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Schönen Tag noch.
Oder schöne Nacht.
Oder
gute
schöne
Träume,
Nacht.
Was
alles
auch immer.
Alles Gute, herzlichen Glückwunsch, frohes neues Jahr. Feliz Navidad. Adios.
Happy Easter.
Adios, au revoir, hasta la vista. Ich versuche gerade das internationale Publikum zu bedienen. Ja, fällt dir noch was ein?
Nee. Achso, was ich jetzt so sagen könnte, Vamanos. auf zur nächsten Folge.
Genau. Und tschüss.